Mein Senf, dein Senf. Der Grüne Wiese Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski.
Hello.
Hello.
Wir wollen wieder reden. Heute reden wir über ein Thema, was, glaube ich, viele Menschen beschäftigt. Ne? Vertrauen, würde ich sagen, ist ja so in aller Munde. Gerade wenn man sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und Coaching nutzt und gute Beziehungen haben will. Dann landet man ja früher oder später bei der Frage, kann ich ihm oder ihr vertrauen?
Ja. Hängt auch viel mit der Folge zusammen, die wir beim letzten Mal gemacht haben, wo es um Folgen und Führen ging. Also kann ich jemandem vertrauen, haben viele als Frage, weil sie glauben, nur dann folgen zu können, wenn sie vertrauen. Und das kann man ja auch mal hinterfragen von verschiedenen Richtungen.
Ja, und ich glaube, wir können auch gleich dazu sagen, gutes Framing ist ja immer alles, ne? Wir können gleich dazu sagen, dass das wahrscheinlich eine irritierende Folge wird,
ja.
Weil wir ein paar steile Thesen raushauen. Also heißt, wir machen etwas, was wir ja in unserer Arbeit ganz gerne machen. Wir bringen dein Denken, dein gängiges Denken durcheinander. Das machen wir nicht, um dich als Zuhörer, und das machen wir auch nicht mit unseren Teilnehmern, als Selbstzweck, weil wir sagen, hey, komm, jetzt bringen wir mal alle voll durcheinander hier im Raum, sondern wir setzen die Impulse, die Interventionen immer so, dass das bisherige Denken durchkreuzt wird. Kann man sich ähnlich vorstellen, wie du nimmst vielleicht dein Leben lang immer schon den gleichen Arbeitsweg, also du fährst immer die gleiche Straße, hinterfragst sie auch nicht mehr und stell dir vor, nach 25 Jahren immer gleicher Arbeitsweg, stört jemand deine Gedanken, also deinen Arbeitsweg, indem er sagt, du, ich kenne da übrigens eine Abkürzung. Und das machen wir, glaube ich, auch mit der heutigen Folge. Also wir zeigen dir auch sowas wie einen neuen, anderen Weg, den man dazu gedanklich auch beschreiten kann, der vermutlich für dein Leben auch eine Abkürzung ist, und zwar eine Abkürzung in stabilere Beziehungen und gefestigtere Begegnungen, würden wir sogar sagen. Auf dem Weg dahin wird dir allerdings die Abkürzung vorkommen, möglicherweise wie ein Bungee-Jump ohne Seil. Das ist es aber de facto nicht. Aber dein Verstand wird dir vorgaukeln, na, was die jetzt von mir wollen, das ist ja, jetzt soll ich ja nicht nur statt links rechts abbiegen, um die vermeintliche Abkürzung zu fahren, sondern jetzt wollen die, dass ich mich den Abhang runterstürze.
Genau.
Und da können wir schon vorwegnehmen, nein, das wollen wir auf gar keinen Fall, das wirst du auch nicht machen, aber es wird sich möglicherweise so für dich anfühlen.
Und wir führen dich auf die Rampe dieses Bungee-Jumps mit folgender Frage oder mit folgender Untersuchung, weil wir im Anschluss an die letzte Fellowship-Folge gefragt worden sind, ja, aber muss man nicht vertrauen oder muss man nicht Respekt vor der Person haben, der man folgt? Und die erste Erkenntnis ist, ja, also viele Menschen haben das Bedürfnis, irgendein Gefühl von Vertrauen und Respekt zu haben, um einer anderen Person zu folgen. Aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, und das finden wir ist ja auch immer ein Schritt wert, etwas ganz nüchtern zu betrachten, zwingende Voraussetzung, um folgen zu können, ist es nicht, dass du jemandem vertraust. Du musst, eigentlich ist es erstmal nur eine Wahl, ob du folgst oder nicht. Und dann, ne, um die Wahl nicht treffen zu müssen, beschäftigen sich manche, und jetzt kommt wieder ein bisschen schärferer Senf, mit der Frage, ob sie jemandem vertrauen oder ob sie ihn respektieren. Und damit kann man sich jahrelang beschäftigen.
Und, also kann ich ihm wirklich vertrauen? Auch nach 25 Jahren Ehe, obwohl ich schon 798 Tests gefahren habe, die er auch bestanden hat. Aber vielleicht möglicherweise biegt er ja doch an einer Stelle anders ab, als er die letzten 25 Jahre abgewogen ist. Vielleicht kann ich ihm ja doch nicht ganz vertrauen.
Also Menschen verändern sich ja auch. Ne? Menschen verändern sich ja auch. Und ich weiß ja nicht, ich konnte ihm gestern vertrauen, aber ob ich ihm morgen vertrauen kann, weil man
ja eben. Man weiß ja nie. Und darauf zielen wir ab. Also eigentlich sprechen wir heute gar nicht über Vertrauen, sondern wir sprechen über die Dysfunktionalität von interpretiertem Hobbymisstrauen, würde ich fast sagen. Also sowas wie, wenn mir gar nichts anderes einfällt, um mich irgendwie aus dem Spiel zu nehmen, um nicht mitmachen zu müssen, um mich, jetzt kommt das Wort, mich nicht ganz hingeben zu müssen, um mich folgen zu müssen, dann kann ich ja immer das Misstrauen ins Spiel holen, also oder gedanklich zu Rate ziehen. Und da würden wir sagen, das ist halt ganz schnell gemacht, weil man findet immer irgendeinen Grund, irgendeinen Anlass, irgendwas, was man benutzen kann, um Misstrauen zu schüren, Misstrauen zu erzeugen. Und Misstrauen soll einen dann in letzter Konsequenz natürlich davon abhalten, eben mitzuspielen, zu folgen, einzusteigen und sich zur Verfügung zu stellen.
Genau. Und ne, nur um es an dieser Stelle schon mal wieder gesagt zu haben, was wir nicht gesagt haben, ist, dass du jetzt auch Leuten folgen sollst, die vielleicht so agiert haben, dass sie dein Misstrauen sogar verdient haben, weil sie, weiß ich nicht, dich irgendwann mal beklaut haben, dich betrogen haben. Selbst da wäre sogar Vertrauen keine Voraussetzung, um ihnen zu folgen. Aber ne, da ist dein Widerstand auf jeden Fall berechtigter als bei vielleicht beim Mann oder bei deiner Frau, wo du sagst, naja, also eigentlich gibt es keinen Grund, ihm zu misstrauen, aber ich beschäftige mich halt gerne mit der Frage, ob das, ob ich ihm wirklich vertrauen kann oder ihr. Oder bei deinem Chef, ob ich ihm wirklich vertrauen kann. Darum geht's.
Und jetzt durchkreuzen wir das Denken noch mehr. Selbst bei dem, der dich betrogen hat, ne? Könntest du sogar wählen, weiter zu folgen. Dann würdest du sogar darauf vertrauen, nämlich darauf, dass er dich vermutlich wieder betrügt. Also das machen ja viele auch. Das machen ja viele, dass sie sogar wissen, und das ist nämlich spannend, da kannst du nicht mehr überlegen in deinem Leben, wo weißt du schon ganz genau, dass jemand eine bestimmte Verhaltensweise mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder einsetzen wird und du wählst trotzdem mitzumachen und dabei zu bleiben. Und jetzt kommt es nämlich, obwohl du nämlich darauf vertrauen, ziemlich sicher darauf vertrauen kannst, dass derjenige das wieder macht. Du machst mit, um hinterher sagen zu können, ja, dem ist auch nicht zu trauen. Und das meinen wir, dann wird nämlich dieses ganze Spiel rund um Vertrauen, Misstrauen eher wie eine Falle eingesetzt.
Um möglicherweise dann sogar daraus abzuleiten, man kann Menschen an sich nicht vertrauen. Ne? Also, und deswegen kann ich auch meinem Mann nicht ganz vertrauen oder meinem Chef nicht ganz vertrauen, weil man weiß ja aus Erfahrung, weiß in Anführungszeichen immer, ne, dass Menschen auch dummes Zeug machen. Ja, das weiß man, darauf kann man übrigens vertrauen.
Ja, und gemeint ist ja eigentlich, oder was heißt gemein, also zum eigenen Schaden und zum Schaden des anderen ist ja, wenn du zum Beispiel in der ersten Partnerschaft, sagen wir mal, du hast Betrug erlebt, ne? So. Und jetzt bist du in einer neuen Partnerschaft und was wirklich dysfunktional ist, dem neuen Partner schon mal prophylaktisch zu misstrauen oder nicht zu vertrauen, weil der könnte das ja jetzt auch machen. Und jetzt kommt eben unsere Auflösung ins Spiel und die hilft insbesondere, wenn du Misstrauen bei bestimmten Menschen mit Erfahrungen mit anderen Menschen rechtfertigst. Ne? Du kannst nur rausfinden, wo der andere mit dir hinsteuert, was der andere tatsächlich für Werte lebt, wovon du beim anderen tendenziell ausgehen kannst und tendenziell nicht ausgehen kannst, wenn du dich ihm hingibst. Also wenn du dich einer echten Begegnung, einer Erfahrung hingibst. Und da ist unser Bild immer, du hängst dich ins Seil rein. Also wie bei einer Seilschaft. Ne? Du hängst dich in das Seil rein, weil der andere ist dann gezwungen, dein Seil zu halten. Und das nennen wir eben Hingabe.
Und die wenigsten halten das Seil nicht. Also ich würde mal sagen, 99,99999% der Menschen halten dein Seil, wenn du dich hineinhängst. Aber viele halten das Seil eben nicht, solange du dich noch nicht reinhängst, weil es ist nicht erforderlich. Das heißt, und jetzt wird es ganz spannend, letztendlich ist das der Gestalteraspekt. Du kannst nämlich mit deinem Verhalten, mit deinem Maß an Hingabe so mit Menschen sein, dass du sie zwingst, wiederum so mit dir zu sein, dass du ihnen vertrauen musst. Ne? Erst in dem Moment, in dem du dich ins Seil hängst, zwingst du quasi den anderen, dein Seil zu halten. Und dann machst du mit ihm die Erfahrung, dass du ihm vertrauen kannst. Aber, und das ist der Pferdefuß, dann musst du ihm auch vertrauen. Dann ist jedes Gedankenspiel, dass du ihm nicht vertrauen kannst, ist hinfällig.
Ja, und das gilt halt für Paare genauso wie für Mitarbeiter, ne, oder Teams, Chefs. Weil viele haben ja das gleiche Prinzip, was wir gerade erwähnt haben, mit dem Misstrauen einem Partner gegenüber, weil mit dem Ex-Partner habe ich blödes Zeug erlebt. So haben das ja jetzt viele Chefs mit ihren Mitarbeitern, weil die sagen, ich habe schon mal mit einem Mitarbeiter blödes Zeug erlebt. Also jetzt gibt es keine Vorschusslorbeeren mehr. Jetzt gehe ich lieber von vornherein skeptisch und im Misstrauen rein. Und umgekehrt genauso, ne? Dass Mitarbeiter sagen, ja, ich habe schon mal mit einem anderen Chef was Blödes erlebt. Also besser, man misstraut diesen Chefs. Und das meinen wir, diese Grenze, die Menschen dann, also diese Mauer, die sie dann zwischen sich bauen, die erzeugt, dass eben der Effekt vom ins Seil hängen, Seil halten müssen, dass der unterbrochen ist. Das heißt, sie verlassen sich gar nicht mehr aufeinander. Sie hängen sich nicht mehr in das Seil des anderen, um den dazu zu zwingen, dass er auch beweisen kann, dass er es hält, ne? Sondern die gehen schon am Seil vorbei, gucken spöttisch und sagen, naja, wird es ja eh nicht halten. Also besser, ich halte mein Seil dann mal selber. Das kennt man ja bei ganz vielen Chefs. Besser, ich mache es selber, weil der Mitarbeiter wird es sowieso nicht wirklich erledigen. Oder als Mitarbeiter zu sagen, ich erledige die Aufgaben nicht, weil bei mir hat noch niemals irgendein Chef irgendein Seil gehalten. Ne? Und so lassen sie sich dann eher in Ruhe. Und fühlen sich, und das ist ja das Interessante, das ist ja die Gaukelei im Verstand, fühlen sich dann sicherer. Also die Menschen glauben, dass sie im Misstrauen geschützter sind. Und das ist ein Irrtum. Ne, weil viele das ja auch so verwenden, kann man sich so vorstellen, wie als würde man in einer Höhle leben. Und man wagt sich nach draußen, weil da sind andere Menschen und geht vor die Höhle und sagt, jetzt zeige ich mich mal und mache Erfahrungen mit anderen Menschen. Ich gehe mal auf die zu. Und dann kann es natürlich auch sein, so wie du gerade gesagt hast, Stefan, Menschen machen halt einfach auch mal dummes Zeug. Haben wir ja selber alle auch schon gemacht, dass du halt irgendwie was Blödes erlebst mit jemandem. Und jetzt gehen ja die wenigsten hin und sagen, ich nehme das zum Anlass, beim anderen zu bleiben, also näher ranzurücken und zu sagen, hör mal, was war das eigentlich hier gerade? Sondern die meisten sagen bei der ersten schädigenden, enttäuschenden Erfahrung, na, wenn das hier so ist, dann ziehe ich mich weiter zurück. So, und dann ziehen die sich zurück, irgendwie wieder rückwärts Richtung Höhle und glauben, dass sie da geschützter sind. Sind sie da de facto geschützter? Nein. Also die reden sich das letztlich nur ein, weil auch da werden ihnen wieder Menschen begegnen. Und das Interessante ist, jetzt beginnt der Verstand verzerrt wahrzunehmen. Der speichert nämlich im zurückgezogenen Zustand nicht all die Menschen ab, mit denen man ermächtigende Erfahrungen macht, verbindende Erfahrungen macht, mit denen nichts passiert, ne? Mit denen es schön ist, das speichert man nicht ab. Das verbucht man dann eher unter, naja, ist ja noch mal gut gegangen, bis irgendein Ereignis mit irgendeiner Person passiert, wo man sagt, na toll, siehst du, habe ich es gewusst, habe ich wieder einen auf die Schnauze gekriegt. Was machen die Menschen dann? Sie ziehen sich wieder weiter zurück. Scheinbar werden sie sich da wieder geschützt, sind aber nur stärker im Rückzug, stärker isoliert, verbuchen wieder die gewinnbringenden, bereichernden Erfahrungen nicht als, hey, mein Misstrauen und mein Rückzug ist ja eine totale Scheißidee. Eigentlich müsste ich mich viel weiter wieder nach vorne wagen, sondern es wird wieder verbucht unter, ja, ist halt gerade noch mal gut gegangen, war halt irgendwie ein Zufall, ne? Bis wieder irgendwas passiert, was enttäuschend ist, verletzend ist, und dann ziehen sie sich immer weiter, immer weiter, immer weiter zurück. Anders ausgedrückt, die Hingabe der Menschen. Und da würden wir sagen, das ist tatsächlich wirklich insgesamt auf allen Beziehungsebenen so, in allen Lebensbereichen so, die Hingabe der Menschen füreinander, beieinander, aneinander wird insgesamt weniger. Und die Enttäuschung interessanterweise immer mehr. Also wenn wir unsere Teilnehmer beobachten, und wir haben ja bei den großen Gruppen auch immer sowas wie ist ja statistisch auch repräsentativ, würden wir sagen, die mit mehr Hingabe ans Leben rangehen, die haben meistens auch einen weniger verzerrten Blick auf Menschen. Und die machen unterm Strich mehr bereichernde Erfahrungen mit Menschen und haben eben auch eine Wertschätzung dafür. Also die sagen eher, ja, weißt du, ich habe irgendwie drei Firmen gegründet. In 99% der Fälle ging das alles glatt. Wir hatten Höhen und Tiefen. Und einmal habe ich wirklich eine richtig große Scheiße erlebt. Aber meine Güte, unterm Strich in 40 Jahren, was soll das? Hast du halt einmal Mist erlebt, ne? Wohingegen die zurückgezogenen, die funktionierenden 99% gar nicht mehr wahrnehmen, würdigen, wertschätzen, sondern sagen, ja, und das eine Mal, da habe ich mich dann nach vorne gewagt und da habe ich mal richtig in die Fresse gekriegt.
Ja, denn diese Menschen vertrauen eher auf ihr Misstrauen. Und ne, wieder, was wir nicht gesagt haben, du sollst jetzt jedem blind vertrauen. Ne, du kannst, wie wir es auch schon in der Followship-Folge gesagt haben, du kannst natürlich Fragen stellen. Also, ne, Chef, wo geht's hin? Wo willst du die Firma hinsteuern? Nur letztendlich, irgendwann musst du sowieso wählen, zum Beispiel auf sein Wort zu vertrauen. Das wäre wieder, sich in das Seil zu hängen. Sonst wird das so ein wahnsinniges Fragenkarussell, das die meisten um dieses Lagerfeuer des Vertrauens aufgestellt haben. Das wird dann so ein Tanz. Eigentlich ist es das Lagerfeuer des Misstrauens, um das die meisten Menschen herumtanzen. Und dieses Fragenkarussell, ne, passiert eher bei ihnen im Kopf. Also, ne, sie fragen sich, kann ich dem anderen vertrauen, und geben sich auch die Antwort, warum es dann nicht so ist. Irgendwann musst du sowieso wählen, ne, dem Wort des anderen zu vertrauen. Und das, wie gesagt, wäre, sich ins Seil zu hängen. Aber ja, das ist ein Risiko. Nur wie du schon sagtest, Patricia, also wenn ich mein Leben betrachte, die Gesamtheit aller menschlichen Begegnungen, so alle, die ich so in meinem Leben hatte, und ich habe auch Scheiße erlebt, aber die Gesamtheit meiner menschlichen Begegnungen rechtfertigen eher ein Vertrauen auf die Menschen und vollständige Hingabe. Und dieses, ich meine, ein bisschen hinkt ja unser Bild mit dem ins Seil hängen, weil im Leben, wenn du wählst, jemandem zu vertrauen, dich also in das Seil zu hängen, es hat selten, selbst wenn es mal schief geht, so existenzielle Konsequenzen wie, ne, wenn du am Berg abstürzt. Das fühlt sich möglicherweise so an, dass es ähnlich existenziell ist, weiß ich nicht, wenn du eine Trennung erfährst oder Geld verlierst, aber es ist selten wirklich im Kern lebensbedrohlich. Und das ist am Hang natürlich so. Deswegen gibt es auch ganz viele Überprüfungsschritte und das Vier-Augen-Prinzip und so. Aber das ist letztendlich kein Ausdruck von Misstrauen. Und insofern finde ich auch als Ökonom, gibt es auch viele Gründe, sich vollständig hinzugeben, weil sonst werden die Kontrollkosten einfach im Leben viel zu hoch. Und der Preis, den man bezahlt, ne, im Sinne von entgangenen Erfahrungen, der ist auch wahnsinnig hoch. Also auch aus einer ökonomischen Sicht, wenn man sein Leben durch diesen Deutungsrahmen betrachtet, gibt es halt ganz viele Gründe für. Gar nicht mal für Vertrauen, sondern für Hingabe. Ne?
Ja, ich habe gerade gedacht, ist gut, dass du das so sagst. Das Bild erzeugt natürlich gleich so eine Assoziation von, ja, ihr seid doch, wollt ihr, dass ich einen Hang runterfalle, ne? So.
Ja.
Und ich habe gerade überlegt, wann in meinem Leben hatte ich mal so eine Erfahrung, wo ich dachte, wirklich, jetzt hält jemand mein Seil nicht. Und das hatte ich ja tatsächlich auch mal in einer Partnerschaft. Also der hat einfach wirklich das Seil nicht mehr gehalten. Und es fühlte sich für mich natürlich wirklich an, wie jetzt bin ich einmal in den Abgrund gestürzt. Und da habe ich gerade gedacht, das muss man mal übertragen und als Metapher benutzen. Irgendetwas in dieser Partnerschaft oder in dieser Beziehung hat grundlegend nicht funktioniert und war aber für uns beide nicht erkennbar, sodass es heilsam war, einmal in den Abgrund zu stürzen. Also ich würde sagen, dieser freie Fall in den Abgrund und auch der Aufprall, der schmerzhafte, der war für mich insofern heilsam und reinigend, weil ich über ganz viele Dinge nachgedacht habe. Also wie habe ich das eigentlich in der Partnerschaft aufgestellt? Und da ist mir nämlich was aufgefallen, dass ich nämlich etwas gemacht habe, was, glaube ich, ganz viele Menschen eine Partnerschaft machen. Sowas wie so ein Scheinvertrauen oder so ein blindes Vertrauen, mit so einem blinden Vertrauen kokettieren. Also nach dem Motto, nein, ist überhaupt kein Problem, wenn du mit vier anderen Frauen nackt in eine Badewanne steigst. Ne? Also ich bin, weil ich so cool bin und weil ich dir einfach total krass vertraue. Also ne, so habe ich das natürlich nicht gemacht. Ich mache jetzt wieder ein sehr plakatives Beispiel. Ja. Aber ich mache es so plakativ, um zu verdeutlichen, dass manche auch mit so einem Scheinvertrauen Marketing machen, um eigentlich nur eine Falle zu stellen und den anderen zu testen. Und im übertragenen Sinne, also wie gesagt, ne, war eine Metapher, aber im übertragenen Sinne habe ich meine Beziehung eher so gelebt, würde ich sagen. Und die Fallen, die ich gestellt habe, in die ist er auch getappt, beziehungsweise, es wäre so ein schwächendes Bild für ihn, die Möglichkeiten und Freiräume, die ich geboten habe, die hat er einfach auch genutzt. Und natürlich hatten wir inhaltlich auch andere Absprachen und so. Aber wenn man mal wieder unsere Arbeit ernst nimmt. Intentional habe ich was anderes gesendet. Also da habe ich eher gesendet, reizt das aus. Und ich wollte eigentlich, im Grunde wollte ich fast rausfinden, hält er auch jeder Versuchung stand. So, ne? Ja, und da sind wir dann bei dem Zusammenhang, den du ja vorhin schon angedeutet hast. Unter diesem Scheinvertrauen, was ja eigentlich eine Falle war, wirkte nämlich längst schon Misstrauen. Und das wurde dann natürlich bestätigt, ne? Also, und das ist ja auch so ein Phänomen. Das Misstrauen wird einfach immer bestätigt und das Vertrauen enttäuscht. Interessant wäre ja auch, das mal andersrum zu betrachten, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, ne? Weil da kriegt das Hirn immer so einen kleinen Knoten. Aber ich wollte jetzt erstmal als Auflösung sagen, das war eigentlich schon Misstrauen unter dem Deckmantel von Scheinvertrauen und von unter dem Deckmantel so eines Schein ins Seil hängens, weißt du? Und so wirklich habe ich mich nicht ins Seil gehängt. Ins Seil zu hängen, also Hingabe zu leben, wäre gewesen, hinzugehen und zu sagen, übrigens, ich wollte noch mal ganz klar deutlich machen, was ich will und was ich nicht will. Und da war bei mir halt, und das war eben das Tolle an diesem Sturz in den Hang, ich konnte halt viele, viele Erkenntnisse darüber produzieren. Darunter, unter all dem, wirkte bei mir halt auch sowas wie eine Form der Unabhängigkeit, also mich wirklich noch nicht so ganz auf den Mann einlassen wollen. Also anders ausgedrückt, da war die Hingabe einfach noch begrenzt. Also die war auf ganz vielen Ebenen war die da, aber in so einer, wenn man das so ganzheitlich betrachtet, an dem Punkt, wo ich da in meinem Leben stand, wollte ich noch keine volle Hingabe leben. Ich wollte mich noch nicht in ein Seil hängen. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, und jetzt kommt natürlich wieder was Radikales, können alle mal mit überprüfen, zu dem Zeitpunkt wäre es nämlich möglicherweise sogar für mich bedrohlicher gewesen zu erkennen, ich kann mich voll ins Seil hängen und muss dann da auch für immer bleiben. Also, und kann mich wirklich in allen Belangen vollständig darauf verlassen, dass er das hält und dann muss ich es auch für ihn immer halten und dann ist die Unabhängigkeit und die Freiheit, die er gelebt hat, die Unabhängigkeit, die ich gelebt habe, es hat schon ideal gepasst. Also die wäre halt on stake gewesen. Und im Endeffekt hätte ich wahrscheinlich bei voller Hingabe eine Erfahrung gemacht, über die man hätte sagen müssen, mein Misstrauen wäre enttäuscht worden.
Ja, und zum Thema ganzheitlich gerade habe ich noch mal gedacht, und als du über den Sturz berichtet hast, im Sturz, also ich habe dann auch so über meine Stürze nachgedacht, ne, und zum Beispiel über diese schon mehrmals erwähnte Insolvenzerfahrung, die für uns ja auch sowas war wie ein Sturz, wo jemand unser Seil nicht gehalten hat. Aber unterm Strich komme ich ja zu dem Schluss, dass es genug Leute gegeben hat, die das Seil gehalten haben. Ne? Bei manchen war ich auch überrascht, ne, wie leicht es durch die Rolle juscht. Aber letztendlich gab es genug, ne, wir ja auch untereinander, die das Seil gehalten haben. Und dann bin ich wieder bei diesem, ne, wenn ich die Gesamtheit der menschlichen Erfahrung oder der menschlichen Begegnung bei mir betrachte, auch in so einzelnen Erlebnissen, also wenn ich dann wirklich alle Menschen in die Betrachtung mit einbeziehe, kann ich immer sagen, es gab mehr, die das Seil gehalten haben, als diejenigen, die es losgelassen haben, sodass mir unterm Strich nicht wirklich was passiert ist. Also, um dieses Argument von Hingabe lohnt sich, auch wenn sie naiv erscheint, nochmal zu untermauern. Ja, und ich finde das genau passend, was du sagst, weil wir uns ja mal die Frage gestellt haben, wieso ist Misstrauen so verbreitet? Und ich glaube, es hat halt damit zu tun. Ne? Misstrauen kann in der Tendenz nur bestätigt werden und Vertrauen nur enttäuscht. Und weil der Verstand ja so selektiv ist und wenig weniger differenzierend ist, als wir das so meinen, kommt er dann zum Schluss, Misstrauen ist gerechtfertigt. Nur wenn man da wirklich wieder mal ganz nüchtern drauf guckt, kann man diesen Standpunkt nicht beibehalten,
Ja,
finde
weil
ich.
Misstrauen, also Misstrauen zu bestätigen und in Klammern Vertrauen zu enttäuschen, ist ja das, was wir eingangs schon sagten, das ist ja eine ganz einfache Übung im Leben.
Ja, easy.
Das ist so einfach gemacht und es ist halt immer der schnelle Dopaminkick, da sind wir wieder beim Thema siehste. ne? Das Lieblingswort der Deutschen, wusste ich es doch. Man kann halt ganz schnell sagen, ja, ich bin halt davon ausgegangen, ich muss ihm die Uhrzeit nicht sagen, da kann er ja von alleine drauf kommen, aber selbst darauf kann man ja nicht vertrauen. Ne? Nur mal so als Beispiel. Und innerlich passiert einmal Klonk, Dopamin hoch, ich hatte recht über meine Meinung über den anderen. Und das ist halt so ein easy Game. Und da, finde ich, lohnt sich mal im Alltag zu überprüfen, wie oft man in dieses Spielchen einspielt. Ich nenne das bewusst kein Spiel, ne, weil da drin eigentlich nur Verlierer unterwegs sind, sondern das ist eine Spielerei, ein Spielchen miteinander. Mhm. Und weil das so verlockend ist, Recht zu haben, und weil man halt damit durchkommt. Also man überlebt halt damit. Und dann kommt ja der nächste Trick im Verstand, damit habe ich überlebt. Also scheint das irgendwie dienlich zu sein, also mache ich damit weiter. Hält man daran fest, auch wenn es einen halt Nähe und extrem viel gute Erfahrung mit Menschen kostet. Weil im Rückzug machst du ja irgendwann gar keine echten Erfahrungen mehr mit Menschen. Du hältst dich ja eher isoliert, ne?
Ja, und das stimmt ja auch, ne? Also als würde man im Rückzug keine schmerzlichen Erfahrungen machen. Mhm. Also manchmal ist es halt so, man verteilt die schmerzlichen Erfahrungen eher über einen längeren Zeitraum und dann erscheinen sie weniger dramatisch, aber wahrscheinlich, wenn man das die Summe bildet, ist vielleicht sogar der Schmerz größer. Das lässt sich jetzt nur behaupten, weil man es mathematisch natürlich nicht sauber herleiten kann, das Integral der Schmerzerfahrung. aber ich würde sagen, ja, ich komme eigentlich immer wieder zum selben Schluss, je mehr ich darüber nachdenke. Und ich finde es übrigens toll, dass wir nochmal darüber nachgedacht haben, so in dieser Sorgfältigkeit und Breite und ganzheitlich. Ich komme immer wieder zum Schluss, auch wenn mein Verstand sagt, es sei naiv, es lohnt sich. Mhm. Also sich wirklich dem Leben hinzugeben, Menschen hinzugeben, Einzelnen so hinzugeben, dass du mit denen die Erfahrung machen musst, ne? Dass du ihnen vertrauen kannst, ne? Um dann wieder den nächsten Schritt zu gehen. Ja, und viele, viele überraschen einen auch. Also ne? Es gibt halt auch wirklich viele, um wieder auf den Anfang des Podcasts zurückzukehren, die halten dein Seil erst, wenn sie müssen.
Weil es anders geht.
Ja, weil sogar das vernünftig ist. Ne? Also wieso sollte ich alle Seile, die mir Menschen in die Hand drücken, ständig unter Spannung halten? Es reicht ja, wenn ich in dem Moment, wo sie drohen abzustürzen, zugreife, ne, sodass sie nicht tief fallen, kurzen Ruck, und dann ist doch alles wieder gut. Mhm. Also vielleicht haben dich auch mehr Menschen so sozusagen ganzheitlich im Blick, um im Zweifelsfall, ne, das Seil dann doch festzuhalten und du denkst, naja, sie haben es nicht im Blick und vielleicht ist das schon ein großer Irrtum. Also, ja.
Ja, also ja. Eine Pionierarbeit wäre halt ein Pionier der Hingabe zu sein. So nach dem Motto, ich bin angetreten für den Beweis, dass mein ganzes Misstrauen enttäuscht wurde. Da war ich mal wieder misstrauisch und es hat sich nicht gelohnt.
Ja,
aber das ist halt, kommt halt erstmal gleich mit, ich war im Unrecht. Also ich habe dem anderen Unrecht getan. Also der ist gar nicht so nachlässig, fahrig, unzuverlässig, faul, was weiß ich, zickig, spießig, was man Menschen ja so alles unterstellt, wie ich das behaupte und wie ich in meiner Beweisführung vorgehe, um dann, wie gesagt, ne, wenn ich wieder einmal Klonk machen kann, wieder mein Misstrauen hochzufahren. Und eigentlich müsste man, wann immer man den Gedanken hat, ich vertraue dem anderen einfach nicht, könnte man sich ja mal die Erleuchtungsfrage stellen, wogegen leiste ich eigentlich Widerstand? Also was will ich Menschen eigentlich verweigern? Und deswegen schiebe ich Misstrauen vor. Und damit meine ich nicht, dass du wirklich, um das nochmal zu erwähnen, du hast es ja schon ein paar Mal disclaimed, damit meinen wir nicht folg allen blind, sondern wenn du tatsächlich wirklich hinreichend Belege hast, dass es eine dumme Idee ist, jemandem zu folgen, weil du weißt, der hat ganz klar gesagt, also wenn du mir folgst, dann wird das einfach ein totaler Albtraum. Ja? Dann sagen wir natürlich nicht, mach da mit. Also überleg halt immer, welches Ticket du ziehst und für welchen Film der andere dich zu welchem Film der andere dich einlädt. Ne? Und was wir ja immer wieder beobachten in unzähligen Dialogen, ist, dass Menschen sich auf andere Menschen eingelassen haben, obwohl sie irgendwie wussten, der Trip wird schräg und der Trip wird enttäuschend oder der Trip wird nicht meinen Werten entsprechen oder
der Trip wird nicht meinen vorgeschobenen Erwartungen entsprechen, aber meinen eigentlichen Erwartungen, die ich an den anderen habe, nämlich dass er mich enttäuschen wird, schon. Und das wäre ja dann mal interessant zu überlegen, woher kommt das eigentlich, dass du dann so ein Ticket buchst? Und da würde ich sogar sagen, es ist sogar in Ordnung, dieses Ticket zu buchen und zu sagen, ich folge dem anderen. Aber dann wäre es ja nur integer zu sagen, ich bin da eingestiegen, obwohl ich wusste, dass es so und so ablaufen wird. Und dann wäre es eben nicht dieses, der andere ist der Täter, ich bin sein Opfer und ich bin doch acht so machtlos und alles war für mich so furchtbar.
Mm. Ja, ich hänge auch an dem, was du vorhin gesagt hast, ne, dass, also ich übersetze es mal anders, dass man für Nähe zu einzelnen Personen wirklich den Preis zahlen muss, im Unrecht gewesen zu sein in Bezug auf die Meinung über den anderen, dass, oder die allgemeine Meinung, dass Misstrauen gerechtfertigt ist. Und da habe ich nochmal gedacht, das ist ja letztendlich der Kern unserer Partnerschaftsarbeit. Also wenn wir mit Paaren arbeiten, immer auch herauszufinden, worin wärst du denn im Unrecht, wenn ihr euch wirklich wieder nah wärt. Und ich habe gerade noch mal gedacht, also für den Preis des im Unrecht gewesen zu sein, das würde ich für Nähe in Partnerschaft immer bezahlen, diesen Preis.
Ja. Ja, und das ist auch wieder eine so eine Preisfrage, ne? Opferst du die Nähe fürs Recht haben oder das Recht haben für die Nähe?
Die Preisfrage. Ja, aber ne, da taucht ja wahrscheinlich auch schon wieder bei einigen der Grundwiderstand auf. Wieso muss ich eigentlich im Leben für alles einen Preis zahlen? Also wieso hat eigentlich diese ganze Scheiße, egal welche Wahl ich treffe, Konsequenzen? Da können wir wahrscheinlich auch nochmal eine Folge zu machen.
Ja, weil das Universum halt dominant ist.
Ja, und gerecht und, und fair und sehr ermächtigend. Also, ja, es zwingt uns letztendlich auch zur Hingabe.
Also ja, es zwingt uns zur Hingabe. Tatsächlich wirklich in meiner Bilanz sagen, wann immer ich die Hingabe zurückgenommen habe im Leben. Mhm. Und das war zum Beispiel auch bei der, da müsste man jetzt wieder unterscheiden. Also ich würde sagen, nach der Insolvenzerfahrung habe ich die Hingabe trotzdem in einem hohen Maße weitergelebt, aber nicht in dem Ausmaß, wie ich es vorher in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Für eine Weile habe ich auch was zurückgehalten. Und ich würde sagen, mir ging es in der Zeit beschissen. Also erst als ich das wieder voll freigesetzt habe, und jetzt würde ich sagen, ist das wieder voll freigesetzt und ich bin wieder voll in meinem Potenzial und am Ausschwingen. Und wir beobachten das ja, wie gesagt, auch bei den Teilnehmern. Die Partnerschaften haben eine ganz andere Qualität. Und wenn man das halt noch nicht gemacht hat, diese Hingabe freigespielt hat miteinander, vollständig, und sich immer wieder ins Seil hängt, und zwar nicht, um zu sagen, du hast es scheiße gehalten und du hast dabei falsch geatmet, ne? Sondern um mal rauszufinden, was an dem, wie der andere dein Seil hält, funktioniert für dich immer garantiert, ne? Und darüber auch wertschätzend und anerkennend zu sein, die sind halt in einer wahrhaftigen Begegnung. Also die müssen nicht mehr so viel über die Geschirrspülmaschine und den Klodeckel streiten.
Ja, und Hingabe ist letztendlich ja auch, denke ich gerade nochmal, auch ein unendliches Spiel. Ne? So wie es in der Hypnose immer heißt, man kann nicht zu Ende entspannen. Also es gibt immer noch ein Maß an Entspannung, das man noch draufsetzen kann. So finde ich, ist es im Leben auch, gibt es immer noch ein Maß an Hingabe, das man entdecken kann, steigern kann. Und ich finde es einfach spannend, das zu entdecken. Also und damit den Raum der Möglichkeiten immer wieder zu erweitern. Das ist es ja letztendlich auch.
Mhm. Ja, und ich habe gerade noch einen Zusammenhang, fiel mir noch ein, der vielleicht auch noch erwähnenswert ist für alle. Weil ja auch zugegebenermaßen, also wenn unsere Akquise für Hingabe gerade gut funktioniert hat im Podcast, wir hoffen, wir konnten dich dafür gewinnen, das mal in Betracht zu ziehen oder zu verstärken oder auszuprobieren, dann taucht ja zu Recht auch die Frage auf, wie mache ich das eigentlich? Da würde ich erstmal sagen, wir haben alle so ein intuitives Bewusstsein über, wie Hingabe an andere Menschen geht, also wie man nichts mehr zurückhält. Aber für alle, die auch so einen technischen oder einen rationalen Hinweis brauchen, würde ich sagen, man muss die Vorwürfe an die Menschen aufgeben. Und manchmal wird daraus natürlich auch folgendes Spiel, also ich kann mich noch nicht hingeben, weil ich habe da noch einen Vorwurf an meinen Großvater, ne, so. Oder ich kann mich noch nicht hingeben, weil ich noch einen Vorwurf an meine Mutter habe oder an meinen Ex-Partner oder so.
Oder an mich, weil ich noch nicht alle Vorwürfe aufgegeben habe.
Ja, genau. Und da würden wir natürlich auch immer sagen, das ist kein Entweder-Oder. Du kannst die Hingabe natürlich auch verstärken, während du den Vorwurf noch behältst. Es wird aber schwerer und anstrengender. Ja, und du kannst aber auch sagen, da, den Vorwurf aufzugeben, ist schon ein Ausdruck von Hingabe an Menschen. Weil viele behalten ihre Vorwürfe und sei es nur die an sich selbst, weil sie eben finden, die Menschen haben mich an sich nicht verdient. Also die sollen mich gar nicht ganz kriegen. Und wenn ich im Vorwurf bin, muss ich ja zurückgezogen in der Höhle bleiben. Und dann haben die anderen eben weniger von mir. Und das ist jetzt wieder die Krux, ne? Da müsste eigentlich wieder der Betriebswirt in die Hand springen. Weil wenn ich so ein Spiel spiele, ne, also ich gebe mich nicht voll hin, weil dann hätten die anderen ja mehr von mir und die sollen weniger von mir haben, dann muss jedem, der rechnen kann, klar sein, du hast halt eben auch weniger von dir. Und jetzt kommt's, du hast auch weniger von den anderen. Also wenn du dich hingibst, hast du nämlich auch mehr von den anderen.
Ja, und dann könnte man das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, diese Gleichung umdrehen im Sinne von, am Anfang hatten wir ja Vertrauen, um folgen zu können, folgen, um die Erfahrung zu machen, dass du dem anderen vertrauen kannst, also sich hingeben, um vertrauen zu können. Das könnte man hierauf ja auch anwenden. Also im Sinne von, ich gebe mich einfach hin, unabhängig davon, ob ich die Vorwürfe aufgegeben habe oder nicht, um die Erfahrung zu machen, dass das, was der andere mir vermeintlich angetan hat, mir gar nicht geschadet hat, sondern der Rückzug mir geschadet hat und die negativen Konsequenzen zur Folge hatte, die ich eigentlich dem anderen zuschreibe. Und dann zerbröseln ja die Vorwürfe in der eigenen Hand, weil man sagt, na, eigentlich. Vielleicht habe ich mir selbst mehr geschadet durch den Rückzug, durch mein Misstrauen, durch meine fehlende Hingabe ans Leben, die mir in dem Moment natürlich plausibel und vernünftig erschienen. Das wollen wir gar nicht sagen, ne? Also, das ist in dem Moment möglicherweise für dich die plausible Reaktion gewesen. Aber auch das, wenn man wieder nüchtern betrachtet, könnte man zu der Erkenntnis kommen, dass wir uns häufig selber mehr verletzen als die anderen. Und das wäre wieder ein Argument dafür, die Vorwürfe einfach loszulassen und
Ja,
aufzugeben.
aufzugeben.
Ja.
Und Vorwurf ist ja eigentlich eh nur die irrige Annahme, dass es anders besser gewesen wäre. Und das
Ja.
lässt sich ja ganz leicht widerlegen, dass man das nicht beweisen kann. Ne?
Ja.
Aber da haben wir, glaube ich, ja schon eine ganze Folge drüber gemacht, oder? Haben wir da schon mal drüber gesprochen, über
Ja, ich glaube,
Vorwürfe?
die Vorwurfsfalle, ne? Oder
Vorwurfsfalle, ja, genau. Ja,
Vorwurfsfalle, ja.
also für alle, die jetzt bei den Vorwürfen dachten, ah, das kann ich alles noch nicht so ganz nachvollziehen, dann hör dir mal die Folge, die Vorwurfsfalle an und für alle, die praktische Anleitung wollen, ne? Für wie soll das eigentlich funktionieren mit der Hingabe in Partnerschaft? Da haben wir ein super Training. Ich glaube, im November ist das wieder. Das ist einmal im Jahr, einmal im Winter, entweder im November oder Dezember dieses Jahr auch wieder. Das heißt Closer. Closer für näher zueinander hin, näher beieinander sein. Also da geht es ganz viel um, wie geht man eigentlich mit Misstrauen um? Und falls du jetzt sagtest, naja, wenn ich dann da hingehe, dann muss ich ja schon Hingabeexperte sein, ne? Nee, du musst keinen Französischkurs machen, um nach Frankreich in Urlaub zu deiner Sprachreise zu fahren. Das finde ich nämlich immer so spannend.
Ja.
Also das heißt, gerade wenn du jetzt beim Zuhören dachtest, also ich finde das ansatzweise plausibel, was ihr da erklärt, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich das auf mich und mein Leben übertragen soll. Also wie soll ich das jetzt wirklich leben? Wie soll ich mich danach fühlen? Also anders ausgedrückt, um den Anfang des Podcasts zu erwähnen, wir haben dir jetzt die Abkürzung gezeigt, ne? Und du stehst da jetzt mit deiner Karre und denkst, ja, ich könnte jetzt ja anders abbiegen, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich den Weg fahren soll. Also wenn du Lust hast, das wirklich rauszufinden, dann kommst du mal in Closer, weil und bringst deinen Partner oder deine Partnerin mit. Und du kannst es auch alleine machen, weil das ist eben unser Partnerschaftstraining, unser Beziehungstraining, wo wir uns ganz viel damit beschäftigen. Was braucht es eigentlich noch, um dieses letzte Misstrauen, was man immer noch produziert, erzeugt, von dem man vielleicht jetzt schon beim Zuhören in der Podcast-Folge gemerkt hat, das ist eigentlich Bullshit, ne? Das aufzugeben. Oder vielleicht sind dir auch so ein paar Sachen beim Zuhören aufgefallen, wo du dachtest, ja, aber das ist ja auch tatsächlich was, wo ich dem anderen misstraue, weil mir das nicht gefällt. Dann lässt du das Misstrauen mal weg und nimmst nur den Aspekt, das ist ja auch beim anderen was, was mir nicht gefällt. Und nimmst nur diese Informationen mit in das Training, weil du dort mit uns rausfinden wirst, wie kann ich eigentlich dem anderen anders begegnen, um Dinge, die zwischen uns stehen, anzusprechen, zu klären. Also wie kann ich ihr sagen, was mir nicht gefällt, ohne dass ich sie verletze? Wie kann ich ihm wertschätzend sagen, was mir nicht gefällt? Und eben auch rausfinden, wie kam mir das eigentlich auch zu Pass, dass das bisher zwischen uns stand? Und wie kommen wir näher zueinander hin? Also wir machen da ein Training in Hingabe. Also ja. kein Live-Training natürlich. Ne? Das machen die Paare schon alles allein. Also, aber ihr findet eben, ihr könnt die Passagen der Abkürzung gemeinsam Probe fahren, während wir dabei sind. Und ich finde, das ist halt immer hilfreich, wenn man was Neues lernt, dass man jemanden dabei hat, der sagt, ja, nee, so ist es nicht gedacht. Oder genau das, was du gerade gesagt hast, darüber müsstet ihr halt ein bisschen mehr sprechen. Mehr ist es eigentlich nicht. Mhm. Und was ich mag an diesem Training, das hat halt eine enorme Tiefe, finde ich. Es ist unfassbar berührend. Und ich finde, es hat so ein fast schon eine Magie, weil man ganz viele Dinge erfährt als Paar miteinander, die man gar nicht für möglich hält in so kurzer Zeit. Und es hat eben einen großen es ist ein großer Anwendungsbooster. Also ihr geht da nicht raus und seid dann allein und sagt, oh, na toll, jetzt sind wir mit denen mal kurz die Abkürzung gefahren, jetzt sollen wir die alleine fahren, aber wir wissen gar nicht, wo Gaspedal und Bremse ist, sondern ihr seid danach in der Lage, das wirklich alleine zu machen. Und ich würde auch sagen, dass man, und das ist ja auch ein Aspekt bei Hingabe, dass man ein Stück weit die Angst vor der Nähe verliert. Ne? Mhm. Durch dieses Training versetzt man sich eigentlich fast wieder zurück in so eine in so einen natürlichen Umgang mit Nahsein, den wir alle als Kind mal kannten. Also da hat man ja nicht überlegt, ob man sich zeigt, ob man was ausprobiert. Da gab es noch so wenig Schamgefühl oder Zurückhaltung. Ne? Mhm. Und ich würde sagen, viele Paare haben ja irgendwann in dieser Alltagsagenda so eine Zurückhaltung füreinander entwickelt und haben gar keine Idee mehr davon, wie nah sie sich eigentlich wirklich kommen könnten. Auch zwischen Frühstück und Kinder zum Laternenfest bringen oder zum Abiball fahren. Also auch zwischen diesem ganzen Alltagswahnsinn. Also wie viel Raum dafür Nähe ist, wenn dann mal das Misstrauen nicht mehr im Weg steht.
Ich behaupte, alle Paare und alle Menschen sehen sich letztendlich nach Nähe und Hingabe. Ne? Nach diesem kindlichen Vertrauen auch ins Leben, insbesondere, ne? Dieses wirklich sich einem Menschen vollständig hingeben zu können. Und vielleicht haben wir dich für diese Absicht auch akquiriert und du hast innerlich auch genickt, ne? Nähe und Hingabe, das ist schon irgendwie reizvoll. Und vielleicht reicht es, ne? Um dich dieser Absicht dann hinzugeben. Und vielleicht sehen wir uns dann im nächsten
Closer. Closer, yeah. Closer. Don't forget the name, Closer. Closer, das finden wir ganz wichtig. Es heißt nämlich nicht glücklicher, erfüllter, auf rosa Wolken und so, sondern es heißt Closer, weil es euch stabilisiert und weil es zukunftsfähig macht als Paar. Ja,
genau. In diesem Sinne.
Genau. Wünschen wir dir eine hingebungsvolle Woche.
Ja, genau.
Oder Wochenende. Freitags kommt es ja immer raus.
Ja, das stimmt.
Ein hingebungsvolles Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.